Servus.
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und willkommen zurück zu unserem Podcast und zwar zur allerersten Folge des Jahres 2022.
Wuhu!
Willkommen, willkommen im neuen Jahr!
Das ist dann das dritte Jahr, in dem wir unseren Podcast betreiben. Mhm, also halt so die also dritte halt, Jahreszahl, ja, die wir haben.
Voll. Richtig. Ja. That's heavy.
Das ist wirklich heavy, aber
war Wahnsinn.
Ist ja auch nur eine Zahl.
Ja, richtig.
I guess. Lebensweisheit von Marina.
Richtig.
Ja, hast du Vorsätze?
Nein. Ich mache sowas nicht mehr, weil ich es eh nie einhalte und deswegen schaue ich einfach, was nächstes Jahr auf mich zukommt und mit dem werde ich dann fertig und aus.
Ja. Ich finde das sehr gut, weil ich habe das eigentlich letztes Jahr quasi genauso gemacht, weil ich null gewusst habe, wo mich 2021 hinführen wird.
Mhm.
Und es hat super funktioniert.
Also ich nehme mal für 2022 machst du das dann auch so.
Ja, ich nehme einfach alles, wie es kommt. Das, was mir Spaß macht, werde ich machen. Das, was scheiße ist, höre ich auf zu machen. Und ich meine, ich werde jetzt langsam, aber doch das Projekt rauchfrei angehen. Ich weiß nicht, ob es mir 2022 gelingen wird, ob ich schon so eine innere Motivation habe, dass ich es wirklich umsetze. Aber es ist auf jeden Fall in meinem Hinterkopf und wer weiß, vielleicht Ende des Jahres 2022 werde ich das Rauchen endlich aufgeben. Mal schauen.
Oh, voll cool. Ja, das wäre doch mal was.
Das wäre doch mal was. Endlich machst du was Gescheites. Endlich tust du was mit deinem Leben, Marina. Danke.
Das wollte ich damit nicht sagen.
Ja, stimmt eben.
Aber sehr, sehr tüchtig.
Sehr, sehr danke. Tüchtig. Aber sonst habe ich eigentlich nicht wirklich Vorsätze. Ich meine, ich würde gerne ans Meer fliegen dieses Jahr. Also 2022.
Ja.
Ja.
Das wäre doch ganz schön. Aber mal schauen, was Covid mit sich bringt.
Ach so, na, das wird kein Problem, glaube ich. Aber erzählt uns auf jeden Fall auch, wenn ihr Bock habt, was eure Vorsätze sind. Habt ihr überhaupt welche? Ihr könnt es uns gerne schreiben. Wir können dann gerne hier in den Kommentaren und DMs ein bisschen hier so chatten. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, ich bin sehr gespannt, was du heute zu erzählen hast. Ich stelle uns vor und dann diven wir right into the case.
That's a very good plan.
Okay, also willkommen im neuen Jahr und auch an alle neuen Listeners hier. Falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind das Austrian True Crime Duo, ein True Crime Podcast erstellt von zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten kennen. Und wir behandeln hier österreichische Kriminalfälle, entspannt, humorvoll, zwanglos, einfach hobbymäßig. Und wenn euch das taugt, dann heißen wir euch willkommen und ja, führe uns ins neue Jahr ein, Tammy.
Ich starte das Jahr mit relativ interessanten Informationen, die mir die liebe Marina zukommen hat lassen. Und zwar geht's da um den Josef Fritzl. Es ist nämlich so, dass das Landesgericht Krems diesen ganzen Fall dann wieder ins Laufen gebracht hat und sie haben halt den Prozess im Herbst aufgenommen. Und dabei wurde entschieden, dass der Josef Fritzl aus dem Maßnahmenvollzug für geistige und normale Rechtsbrecher entlassen wird, um ihn halt in eine, um so eine gewöhnliche Strafhaft dann zu verlegen. Mit der Möglichkeit, dass er im Jahr 2023 einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen darf. Und anscheinend wurde er schon mit Anfang Dezember verlegt. Und ich hoffe schwer, dass er im Gefängnis bleibt. Weil ich würde mir nichts anderes wünschen. Das wäre, glaube ich, für jeden Beteiligten eigentlich, abgesehen von ihm, eigentlich nur schlimm. Also ich, ja,
Ich kann mir cool, ehrlich gesagt, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er wirklich rauskommt. Ich meine, der Typ ist 88 Jahre. Was der getan hat, ist echt arg und er sitzt ja noch nicht mal so lange. Ich glaube, 15 Jahre oder so.
Ja, es sind jetzt es sind in zwei Jahren, oder halt, beziehungsweise wenn er das hört, so nächstes Jahr halt, dann ist es dann 15 Jahre, dass er sitzt.
Genau, also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn vorzeitig entlassen werden. Natürlich kann er den Antrag stellen, ja, dass diese Möglichkeit geben sie ihm. Okay, soll er versuchen, den Antrag zu stellen, aber ich glaube nicht, dass er rauskommt. Also das wäre abartig. Vor allem die ganzen Beteiligten, die involviert waren in den Fall, sind ja alle noch am Leben, so, weißt du, was ich meine? Ja,
eher richtig.
Und nein, also ich hoffe es nicht. Ich meine, sag niemals nie, aber ich hoffe, dass das nicht der Fall ist und ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es sind trotzdem sehr interessante Nachrichten.
Ja, ich finde es irgendwie arg, ich hätte das irgendwie nicht gedacht. Ich habe es das erste Mal am Samstag gehört oder am Sonntag gehört, dass meine Mama gesagt hat, so, ja, der kommt vielleicht raus. Und ich so, hä? Und dann hat es mir die Marina geschickt und ich so, what the fuck, was geht? Also ja, ich hoffe einfach, dass er drinnen bleibt, weil es, wie gesagt, das wäre für alle Beteiligten, wäre das sicher nicht so angenehm, abgesehen von ihm halt jetzt selber, weil er dann seine restlichen Jahre in Freiheit verbringen kann. Aber ja, ich werde dranbleiben und mal schauen, was in 2023 rauskommt bei dem Antrag. Und ich werde dir natürlich ein Update geben. Wenn's ja, nicht,
ich bitte drum.
Ja. Ich bin nur gespannt. Aber gut. Den Fall, den ich heute erzähle, da geht es um den Franz Laudenbach. Und zwar wurde der Franz im Jahr 1890 geboren.
1890,
ja. Okay. So über seine Kindheit, seine Jugend oder sonst irgendwas weiß ich jetzt nicht wirklich viel. Aber ich weiß, dass er mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn in einer kleinen Wohnung in der Gudrunstraße 177 gewohnt hat, die ist im 10. Bezirk. Der Franz war gelernter Maurer und von 1921 bis 1929 hat er im Wiener Landesgericht gearbeitet. Zuerst als Hilfsgefangenenaufseher und ab 1924 hat er dann im Labor in der Desinfektionsanstalt gearbeitet. 1929 wurde er aber dann entlassen, weil er gegen Entgelt den Häftlingen geholfen hat, Dinge in und aus deren Zellen zu schmuggeln.
Und warum macht man das? Geld, aber so, du arbeitest dort, du weißt, was dort abgeht.
Bei ihm hat es also generell viel mit seiner Geldsituation zu tun. Also er hat jetzt nicht unbedingt, er hat nicht jetzt die Welt verdient, aber man kann auch ein ehrliches Geld machen und muss das nicht so tun.
Boah, das ist jetzt ein bisschen für ein Ab, also was heißt für ein Ab vom Thema, aber hast du von dem einen Typen im Austria Center gehört, diesem vom Samariterbund?
Ja! Ja,
also für alle, die es nicht gehört haben, da wurde jetzt einer erwischt, wie er, also im Austria Center bei uns in Wien kann man halt, das ist so wie so eine Impfstation, da kann man halt impfen gehen. Ich glaube Corona, Grippe und Zecken oder so. Und da ist jetzt aufgeflogen, dass einer von den Angestellten Geld genommen hat von Leuten, um sie als geimpft im System einzutragen, damit die halt ein Impfzertifikat bekommen. Und warum? Ich meine, ja, okay, Geld motiviert einige Leute, das ist halt ein großer Motivationsfaktor, das ist mir schon bewusst. Aber so, wie kannst du glauben, dass du dann nicht erwischt wirst irgendwann?
Ja, eh.
Aber und vor allem vom Samariterbund.
Ja, eh.
Naja, Entschuldigung, also ich muss dich kurz einwerfen.
Nein, alles okay, ich habe das jetzt auch eben geschickt bekommen, dass das passiert ist. Und ich dachte mir auch nur, was ist mit unserer guten Menschheit los? Warum passiert sowas hier in Wien? Und einfach why?
Mhm.
Geht bei mir im Kopf nicht ganz zusammen. Ja, genau, so auf jeden Fall wurde er da halt im, also dann 1929 gekündigt und seiner Familie wurde aber trotzdem eine monatliche Unterstützung zugesprochen in der Höhe von 80 Schilling.
Oh, voll nett.
Ja, und die Maria, seine Frau, die hat schon, während er noch im Labor gearbeitet hat, hat sie durch eine kleine Erbschaft ein Kaffeehaus eröffnet und das ist aber leider nicht so gut gelaufen, deswegen hat sie das dann bald wieder aufgegeben, hat es dann geschlossen und hat sich dann stattdessen eine Putzerei in der Schellengasse gekauft, diesem 4. Bezirk, jetzt nicht gekauft, sondern angemietet und die ist eigentlich auch dann relativ gut gegangen. Und der Franz hat dort eben wegen seinen Geldproblemen hat er gelegentlich ausgeholfen, was aber bei seinen Geldproblemen nicht jetzt, vielleicht unbedingt, dass man, klar, hat ein Einkommen auch viel damit zu tun, aber es kommt doch immer ganz drauf an, wofür du dein Geld ausgibst, ist das, wofür du es ausgibst, wirklich notwendig? Weil das war halt der Fehler bei ihm, hat einfach Sachen ausgegeben, sozusagen Geld ausgegeben, was er nicht hatte und einfach, haha, ich habe jetzt Geld verdient, ich haus gleich wieder weg, also ich haus gleich wieder raus. Klarerweise kommt man da halt einfach in Geldprobleme, wenn man das nicht so unter Kontrolle hat. Und er ist halt dann an irgendeinem Abend, ist er dann mal mit Freunden zusammengesessen und dort hat er dann gemeint, dass er nicht davor zurückschrecken würde, so wie er es gesagt hat, einer den Hals umzudrehen. Und seine Freunde haben ihn dann halt gefragt, so, what the fuck? So, also erstens warum und wen er damit gemeint hat. Und er meinte dann darauf hin, ich zitiere, Weiber natürlich, da habe ich keine Scheu, aber auszahlen muss ich's. Geld müssen die Weiber schon haben. So.
Das ist sehr kritisch.
Auf jeden Fall hat er das gesagt, er dann noch in die Tat umgesetzt. Und er hat zuerst angefangen, in seinem Freundeskreis nach möglichen Opfern zu suchen, was auch schon mal sehr abgefuckt ist. Und als er da aber nicht fündig geworden ist, hat er dann ab dem, ab 1931, ich weiß aber nicht genau jetzt in welchem Monat, auf jeden Fall hat er ab da angefangen, Heiratsinserate aufzugeben in Zeitungen.
Für ihn selbst?
Ja, für ihn selbst, ja. Er war verheiratet.
Ah, okay. Oh, okay. Ja, ich habe mir schon gedacht, habe ich jetzt irgendwas überhört, dass du gesagt hast, er hat sich scheiden lassen oder so?
No. Nein, hat er nicht, bis zum Schluss nicht.
Okay.
Auf jeden Fall hat er in diesen Inseraten dann angegeben, dass er, beziehungsweise er hat sich halt ausgegeben als 40-jähriger alleinstehender Pensionist. Ich habe dann nachgeschaut, ob man in dem Jahr schon mit 40 in Pension gehen konnte. Ich habe nicht vielleicht gefunden.
Vielleicht, wenn du irgendein Invalide oder irgendwas sowas hast und du bist arbeitsunfähig oder sowas.
Naja, aber arbeitsunfähig war er, also war in der Anzeige nicht unbedingt ersichtlich, weil er hat nämlich noch reingeschrieben, dass er wegen einer Geschäftsgründung eine Partnerin mit Ersparnissen sucht. Und er schreibt halt auch rein, dass seine Heirat auch nicht ausgeschlossen wäre.
Das mache ich aber jetzt auch einfach. Ich suche jemanden mit Ersparnissen, so, okay.
Guter Plan.
Du bist zwar urnett, aber du hast nicht genug Ersparnisse.
Bye. Im Dezember 1931 hat er dann durch diese Anzeige die 49-jährige Justine Mahr kennengelernt. Die hatte in Speising ein kleines Einfamilienhaus und die Justine hatte halt auch so ein paar kleinere finanzielle Rücklagen, hat aber Angst gehabt, das Geld und auch ihr Haus zu verlieren, weil sie anscheinend in ein paar Zivilprozesse verwickelt war. Und als sie dann diese Anzeige von Franz gefunden hat, der hat sie noch dazu in dieser Anzeige natürlich nicht Franz genannt, sondern Landgraf.
What the fuck?
Und so wie es dann geschrieben wurde, war das dann ihr rettender Engel. Auf jeden Fall haben sich die beiden dann halt auch schon bald darauf getroffen und das Treffen ist eigentlich ganz gut verlaufen. Franz hat es dann relativ schnell geschafft, das Vertrauen von der Justine zu gewinnen und die hat ihm gleich mal direkt all ihre Probleme erzählt, von wegen, dass sie eben diese finanzielle Angst hat, eben ihr Haus und das ganze Geld zu verlieren. Und er hatte dann einen Ratschlag gegeben, dass sie das Geld, was sie sich halt angespart hat, nicht auf der Bank liegen lassen soll, weil das anscheinend viel zu riskant wäre und dass sie es lieber abheben soll und sie sich halt nach Hause bringen soll und dort bis ich
klar, Justina, das solltest du machen.
Vor allem hör auf einen Mann, den du gerade kennengelernt hast, wo es um dein Geld geht, but fine.
Und der sich Landgraf nennt.
Ja, richtig. Auf jeden Fall sind sie dann gleich direkt nach diesem Treffen, nach diesem Gespräch, sind sie dann gemeinsam zur Bank gegangen und dort hat sie dann 3000 Schilling abgehoben.
Ach, Jesus.
Ja. Die Justine hat dann den Franz zu sich nach Hause eingeladen und dort wurde sie, wie es dann halt im Polizeibericht gestanden ist, mit einem Nudelholz erschlagen.
Nein, das ist... Ah, warum macht man das?
Ja, das ist gut. Na, Es ist für mich, glaube 3000 Schilling, ich meine, vielleicht war das für damalige Verhältnisse schon viel, aber ich glaube, damit kommst du jetzt auch nicht so weit. Ich meine, das Ganze ist generell eh unnötig, aber wurscht. Auf jeden Fall ist bei den weiteren Ermittlungen der Jeanne-Marie bekannt geworden, dass die Justine in ihrem Bekanntenkreis eben oft von dieser Beziehung zu dem Landgraf erzählt hat. Und das war natürlich ein wichtiger Hinweis für die Jeanne-Marie. Aber auch trotz einer Personenschreibung konnte er nicht ausfindig gemacht werden, auch alleine schon, weil er halt einen anderen Namen angegeben hat. Franz hat seiner Frau Maria von dieser sehr kurzzeitigen Beziehung erzählt. Und als dann aber halt die ganzen Berichte aufgekommen sind von dem Mord an Justine, hat er angefangen, die ganzen Berichte aus den Zeitungen rauszureißen, weil er halt nicht sehen, also weil er nicht wollte, dass seine Frau das sieht, weil ich glaube, also wäre ich in so einer Situation, mir erzählt es jemand und dann sehe ich, die wurde umgebracht, dann finde ich es auch ein bisschen sass.
Das wäre ein bisschen suspekt.
Ja, ein bisschen suspekt, ja. Und wie es der Franz schon davor gemacht hat, hat er das Geld halt dann wieder relativ schnell ausgegeben und hat sich wieder in derselben Situation befunden wie vor dem Mord. Er hat also wieder nach einem neuen Opfer gesucht. Dieses Mal war er aber halt ein bisschen vorsichtiger und er hat dann seine Frau gebeten, diese Anzeige zu schreiben, weil er Angst hatte, dass Schriftvergleiche erkannt wurden.
Und sie hat einfach mitgemacht?
Ja!
What the fuck? Ich meine,
das ist so krank. Stell dir vor, dein Freund bittet dich, eine Heiratsanzeige zu schreiben, wegen Geldsorgen. Und wie kommt man auf den Gedanken? Ich würde bei sowas gar nicht mitmachen. Ich meine, ich weiß nicht, wie die damalige Zeit war mit ausrauben und schreiben wir Heiratsanzeigen und du scheffelst Geld für uns her durch andere Frauen. I mean,
ich glaube, es ist schon sehr seltsam, sogar für diese Zeit.
Ja, es ist, also, aber gut. Ja, auf jeden Fall hat sie halt mitgemacht und hat diese Anzeige geschrieben. Ich weiß nicht genau, was sie reingeschrieben haben, aber ich glaube, sie haben nicht mal dasselbe genommen wie, also sie haben nicht dasselbe Beispiel genommen wie Geschäftseröffnung und also Landgraf haben sie auch nicht mehr genommen, sie haben einen anderen Namen genommen. Ja, auf jeden Fall war es dann halt so, dass im Februar 1932 sich eine Frau gemeldet hat, und zwar die 36-jährige Anna Puberl. Und die haben dann ein Treffen vereinbart für den 9. Februar. Getroffen haben sie sich dann beim Maria-Theresien-Denkmal. Das ist für jeden, der nicht in Wien wohnt oder halt, das ist zwischen dem Natur- und Kunsthistorischen Museum. Sehr cooles Museum.
Zwiedemu?
Oh, zwischen dem Museum? Na, okay.
Oh mein Gott.
Got it. Und halt genauso wie die Justine ist auch die Anna dem Franz komplett verfallen. Der Franz hat sich dieses Mal Leitner genannt. Und sie hat ihm erzählt, dass sie mit ihrem Ersparten eigentlich eine Putzerei in Ottakring kaufen möchte. Und er hat aber eigentlich eher dazu abgeraten und ihr stattdessen den Rat gegeben, das Geld so schnell wie möglich von der Bank zu beheben, damit der Vermittler der Putzerei keinen Zugriff darauf hat. So, dann 2 Tage danach, am 11. Februar, ist sie dann mit dem Franz in die Stadt gegangen, um dieses Geld zu beheben. Danach waren sie was essen und dann hat er sie in seine Wohnung eingeladen. Ihr hat er halt erzählt, das ist die Wohnung der Schwester. Und dort wurden sie dann intim. Und während sie intim waren, hat er sie mit einer Hacke erschlagen und angefangen, sie zu würgen, damit er das Röcheln, was halt von ihr kam, zu unterdrücken, damit die Nachbarn das auch nicht, vielleicht das ist halt nicht mitbekommen, aber mitbekommen hat sie im Prinzip eh.
Wie, halt, warum bringt er sie in seine Wohnung und bringt sie um? Dort?
Warum das genau dort war, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, also warum sie jetzt zum Beispiel nicht zu ihr nach Hause gekommen sind oder...
Das ist halt,
nur schnell erledigen.
Ja, aber ich meine, das ist ja für ihn urdumm, die Opfer mit zu sich nach Hause zu nehmen.
Ja, das Ding ist halt, dass seine Frau extra in der Putzerei geschlafen hat, damit er das machen kann.
Ja, halt.
Ja. Aber was davor noch passiert ist, ist, dass bevor er, also als er angefangen hat, sie mit der Hacke zu erschlagen, hat sie natürlich geschrien. Und die Nachbarn im Haus haben das gehört und wollten die Gendarmerie rufen. Der Franz hat es dann aber irgendwie geschafft, die Nachbarn zu besänftigen, und die haben den Anruf halt dann nicht getätigt. Und nachdem er dann die Anna umgebracht hat, hat er sie ja dann entweder in der Wohnung oder im Wohnhaus versteckt, ich weiß leider nicht wo genau, weil eben seine Frau und sein Sohn haben dann in derselben Nacht wieder in der Wohnung geschlafen, weil sie die Nächte davor, ich weiß nicht wie lange jetzt genau, aber auf jeden Fall haben sie die Nächte davor in der Putzerei geschlafen, damit er halt seine Opfer ungestört in die Wohnung einladen kann.
Aber die Frau hat nicht gewusst, dass er sie umbringt, gell?
Nein, davon gehe ich nicht aus.
Okay.
Wir haben jetzt den nächsten Tag und seine Frau und der Sohn sind wieder weg und er holt dann die Anna, also Annas Leiche aus dem Versteck und hat sie dann angefangen zu zerstückeln. Ja, er hat den Rumpf mit den Armen in einen Koffer gepackt. Die Beine hat er extra in ein Paket gegeben und den Kopf verpackte er auch extra. Am Samstag ist er dann zur Reichsbrücke gefahren. Dort hat er den Kopf in den Fluss geworfen. Am Tag drauf dann war die Familie mit einer befreundeten Familie verabredet. Das sind sie irgendwo im Wienerwald spazieren gegangen. Und auf jeden Fall hat dann der Franz gesagt, dass die Maria und der Sohn der Welt vorfahren sollen. Er muss halt noch was erledigen. Die sind dann, haben das halt dann gemacht und er hat den Koffer genommen mit dem Rumpf und mit den Armen darin und das Paket mit den Beinen und er hat sich dann auf den Weg zum Westbahnhof gemacht. Am Westbahnhof hat er den Koffer dann in einen Zug nach Amsterdam gestellt und danach hat er sich auf den Weg zum Franz-Josefs-Bahnhof gemacht und eigentlich auch mit der Absicht, das Paket mit den Beinen in einen Zug zu legen.
Aber war das eine urgute Idee eigentlich?
Extrem sogar. Also er hat sie eigentlich nicht dumm durchgeführt.
Also diese Aktion habe ich bis jetzt noch nie gehört und das finde ich eigentlich echt nicht dumm.
Ja, voll. Genau, das wollte er eben halt auch, das Paket mit den Beinen wollte er auch in den Zug stellen. Das ging aber nicht, weil er ohne ein Ticket nicht in diesen Bahnsteigbereich gekommen ist. Und stattdessen hat er dann das Paket einfach in einem Restaurant dort liegen lassen.
Das wiederum ist nicht so gescheit.
Richtig. Es hat er alles erledigt und fährt dann zu dem Treffen mit der Familie. Es wäre überhaupt nichts passiert. Und bereits am nächsten Tag sind halt schon die ersten Meldungen in den Zeitungen erschienen, eben über den Fund des Pakets am Franz-Josefs-Bahnhof. Und am nächsten Tag wurde dann der Koffer mit dem Rumpf und den Armen in Amstetten gefunden und wurde polizeilich geöffnet. Jetzt hatte halt die Polizei, das ist Gendarmerie, zwar den Rumpf, die Arme und die Beine, aber keinen Kopf und somit blieb halt die Identität des Opfers vorerst noch unbekannt. Das aber nicht lange, weil es wurden natürlich auch dann Vermisstenanzeigen aufgegeben von den Nachbarn und daraufhin wurde dann ihre Wohnung durchsucht und die Wäsche bzw. Spitzenwäsche, die an ihrem Körper gefunden wurde, passte mit der Wäsche aus ihrer Wohnung zusammen. Da war ich nur ein bisschen skeptisch, weil ich denke mir, das hätte halt auch jeder sein können. Also jetzt.
Ja, ich meine, das ist sicher keine maßangefertigte Unterwäsche gewesen.
Richtig. Aber ja, auf jeden Fall haben sie das halt dann so in der Annahme, also halt dann so hingenommen, passt, es ist die Anna, Opfer wurde identifiziert.
Passt.
Ja. die Gendarmerie hat dann angefangen, den Bekannten- und Freundeskreis des Opfers zu befragen und dabei sind sie halt öfter in Gesprächen, haben sie halt den Namen Leitner gehört und die ganzen Freunde und Bekannten haben halt erzählt, dass die Anna immer so eine große Bewunderung von ihm gesprochen hat und dass er halt jemand war, der ihr finanziell geholfen hat und eben diesen Ratschlag gegeben hat. Und die Gendarmerie hat dann halt eins und eins zusammengezählt und hat dann so ein ähnliches Muster wie beim Mord an der Justine erkannt. Und eine Woche später haben sie auch dann schon an der Tür vom Franz angeklopft, haben ihn festgenommen und ihn auf die Wache mitgenommen. Das Problem bei dem Ganzen ist, ich weiß leider nicht, wie sie genau auf ihn gekommen sind. Das Einzige, was ich mir denken könnte, ist, dass sie vielleicht die Zeitungen kontaktiert haben und dort gefragt haben, wer das vielleicht aufgegeben hat, die Heiratsanzeige. Weil ich bin mir zu 100% sicher, dass die Anna auch sicher erzählt haben wird, dass sie diesen Leitner bzw. Franz durch diese Heiratsanzeige gefunden hat.
Bestimmt, oder es konnten vielleicht, weil er war ja mit irgendwem von beiden oder mit beiden bei der Bank, oder?
Ja, mit beiden.
Vielleicht gab es da irgendwie Zeugenaussagen oder irgendwas, keine Ahnung.
Ja, auch wieder, also ein bisschen schwierig, weil das zweite Mal, also wo er mit der Anna dann bei der Bank war, hat er draußen gewartet.
Ah, okay.
Und ich glaube nicht, vielleicht waren es auch nicht dieselben Banken.
Also ja, das
ist sagen. Natürlich auch eine Möglichkeit, ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ja das wäre mir nur am ehesten eingefallen mit den mit der Zeitung kontaktieren. Seine Frau wurde auch festgenommen und auf die Wache mitgenommen, weil sie der Mittäterschaft beschuldigt wurde. Weil sie natürlich die eine Heiratsanzeige zumindest aufgegeben.
Aber woher wussten Sie das?
Ich nehme an, der Franz wird es der Polizei gesagt haben. Sonst
also das ist mal ein Arschloch.
Sonst habe ich da leider auch nichts gefunden. Schau, wenn es so war, ist es auf jeden Fall ein Arschloch-Move, allein auch schon wegen dem Kind. Oder das zweite Mal hat die Frau die Anzeige bei der Zeitung aufgegeben.
Ja, das Ding ist halt, sie wusste ja nichts davon. Also warum, also dass er die umbringt.
Richtig, ja. Sie wusste von den Treffen und sie wusste, dass er halt so irgendwie Geld, also ja, Geld machen möchte, aber von den Morden wusste, von den Morden, Morde?
Von den Morden.
Ja, von
den
Plänen, da wusste sie halt nichts davon. Aber sie wusste trotzdem, dass wenn diese Anzeige gemacht wird, dass die Absicht dahinter ist, die Frauen zu berauben. Deswegen Mittäterschaft. Auf jeden Fall hat dann der Franz auf der Wache auch mit Vorweis von Beweisen, die in den Tatorten gesichert wurden, ein Teilgeständnis abgelegt. Und beim Prozess im Juni 1932 wurde seine Frau Maria dann wegen Beihilfe und Mitwissenschaft zu 1,5 Jahren Kerker verurteilt. Nach einer Revision des Urteils erhöhte sich die Strafe aber dann auf 3 Jahre, weil sie nicht beweisen konnte, nichts von den Taten gewusst zu haben. Wie soll ich beweisen, nichts davon zu wissen?
Das ist ein bisschen schwierig, das stimmt.
Gell? Ich meine, okay, hat sie ihre 3 Jahre jetzt bekommen, meiner Meinung nach ein bisschen
also entweder,
unnötig.
Ja, keine Ahnung.
Naja, ganz ehrlich, jetzt, wie willst du beweisen, dass du nicht, dass ich kann auch sagen, ich habe dich nicht umgebracht und es liegen aber auch gar keine Beweise vor und ich werde trotzdem verurteilt, weißt du, wie ich meine? Ich kann nicht beweisen,
wollte gerade sagen, wenn
ich jetzt schon daheim gechillt habe, das ist halt ein bisschen, von zur damaligen Zeit, wo du nicht jetzt in, keine Ahnung, beweisen kannst im Internet zum Beispiel, ich war auf der und der Homepage oder ich war zu der Zeit auf der App oder ich war mit Freunden oder sonst irgendwas, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist halt noch schwieriger zu der Zeit.
Nein, ich wollte dir gerade sagen, wenn sie nicht wirklich handfeste Beweise haben, so, dann wird es ein bisschen schwierig, sollte es schwierig sein, auf jeden Fall.
Voll, ja. Und der Franz, der wurde dann zu lebenslangen Kerker verurteilt. Wann er gestorben ist, weiß ich leider nicht. Ist er im Kerker verstorben? I don't know that.
Wie alt war er, wie er verurteilt worden ist, weißt du das?
Moment. Er ist 1980 geboren und
irgendwas mit 50?
Was ist late? Ja.
Gibst du das gerade in Taschenrechner ein? Ist er nicht 52 oder so?
Nein, 42.
Aber es war doch 32 das Jahr, oder?
Ja, aber er ist 98 geboren.
Ah, 98?
1890.
Ah, ich dachte, er ist in den 80er Jahren geboren. Egal, sorry. Ach so. Ich habe nur den 8er gehört und habe automatisch an 1980 gedacht.
Ich weiß sicher gar nicht auskennen.
Ja, aber ich habe dann einfach nur gezählt bis 32.
Ja, Februar 42.
Okay.
Was ist eine Verurteilung?
Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also sehr interessant. Vor allem, was ich so interessant fand, war einfach diese Technik mit, und Technik oder halt dieses Ding mit, den Koffer einfach in den Zug abstellen, der woanders hingeht und einfach dann wieder rausgehen. Ja. Das finde ich besorgniserregend gut. Ja, ich finde es verstörend auch, dass die Frau dann doch 3 Jahre bekommen hat.
Ja, ich finde das halt irgendwie auch nicht cool. Also, wie gesagt, man kann...
Das halt finde ich nicht cool.
Naja, es ist halt nicht cool. Wie soll ich was beweisen, dass ich was nicht gewusst habe?
Und weißt du, wie alt das Kind zu dem Zeitpunkt war?
Nein, das leider nicht. Da habe ich leider kein Jahr gefunden, in dem es geboren wurde. Ja.
Aber, ich wusste, aber also, ich weiß wahrscheinlich noch nicht so alt.
Das kann ich mir nicht vorstellen, nein.
Also, kann schon sein, dass es so ein Teenager-Alter war oder so. Na, wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Naja, aber sehr interessant. Nicht,
ja. Also, ich habe den gelesen und ich war auch ein bisschen so, that's fucked up.
Vor allem arg, auf welche Fälle man doch immer wieder stößt, gell? Ich meine, ich glaube, wir sagen das eh öfters, aber so, das ist was Urorges und ich habe noch nie davon gehört.
Ja, ja, ich habe mir eingebildet, dass ich ihn schon mal gemacht habe. Dabei ist mir eingefallen, ich habe ihn gefühlt schon 3-mal gelesen und ich war bei allen 3-mal, die ich ihn gelesen habe, war ich jedes Mal aus Neuem verwundert, weil es, so wie du gesagt hast, es ist besorgniserregend gut, wie er das gemacht hat, auch mit den Heiratsanzeigen und dann, dass er halt seine Frau involviert hat, ja, aber vielleicht ist nicht so geil, aber dass er halt auch auf die Idee kommt, einfach die Leiche zu zerstückeln und in 3 verschiedene Städte zu schicken oder halt Länder.
Ja, danke dafür auf jeden Fall. Ich fühle mich auf jeden Fall mit so bereichert.
Sehr gut.
Und ich danke dir auch für diesen ersten Fall im neuen Jahr nochmal, ja.
Das ist sehr gerne.
Sehr toll. Und wie gesagt, schreibt uns gerne, wie euer Jahr war, was eure Vorsätze sind, was ihr so zu tun habt, was ihr euch vielleicht, ich meine, ich glaube, da werden wir nochmal so eine Insta-Story dazu machen, was ihr euch vielleicht dieses Jahr wünscht von uns, sei es jetzt von Fällen oder vielleicht von einfach Ideen vom Podcast, inhaltlich, keine Ahnung. Ich glaube, das wäre mal ganz interessant, wenn wir das so im neuen Jahr mal am Anfang machen würden. Ihr werdet dann Bilder zu dem Fall auf unserer Instagram-Seite finden.
Austrian True Crime Duo.
Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Oder ihr schreibt uns einfach wie jeder andere normale Mensch eine DM auf Instagram. Da sind wir am aktivsten, da sind wir immer da, da schauen wir, da liken wir, da schreiben wir zurück, da teilen wir und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, erfolgreiches Jahr. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Yes, bye.
Baba.